Um AI-Modelle überhaupt laufen lassen zu können, braucht es ja ziemlich viel Hardware. Das heißt, wir investieren auch ziemlich stark in diesen Hardware-Bereich, der hinter den AI-Modellen steht. Und da muss man wissen, quasi, wer kann wirklich disruptive Technologieansätze entwickeln.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Klaus Grössinger. Von Tirol heraus in die Welt der Startups. Klaus Grössinger ist Geschäftsführer bei Onsite Ventures. Der international ausgerichtete Investmentfonds hatte sich zur Aufgabe gemacht, in der Frühphase in technologiebasierte Unternehmen zu investieren, um so nachhaltigen und langfristigen Wert zu erzeugen. Ich hatte das große Vergnügen, mit Klaus über die verschiedensten Themen zu sprechen, unter anderem die derzeitige Lage, Ansiedlung von Unternehmen und welchen Wert Startups haben und welchen Wert Startups mitbringen. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge mit Klaus Grössinger.
Was tut sich derzeit in der Startup-Landschaft?
Hallo, ja, es gibt, denke ich, sehr positive Entwicklungen. Wir mit Onsite Ventures sind vor circa 3 Jahren gestartet und sehen gerade in den natürlich, sagen wir mal, Hype-Feldern wie AI viel Bewegung, das auch in der breiten Öffentlichkeit Resonanz findet.
Ist AI noch ein Hype? Hat es eine Daseinsberechtigung? Ist der Hype schon wieder abfallend? Weil das ist ja ab und zu nicht greifbar, weil künstliche Intelligenz gibt es ja schon länger. Also früher war ja auch schon der Taschenrechner sozusagen die künstliche Intelligenz. Was ist jetzt so deine Meinung bezüglich der künstlichen Intelligenz und der Phase?
Natürlich, das gibt schon sehr, sehr lange. KI, das Thema haben wir als Kindern schon in Filmen gesehen. Wir haben auch bei uns jemanden in unserem Board, der das schon von Anfang an mitbegleitet hat, das Thema. Aber ich glaube, wir sind eigentlich bei dem, was damit möglich sein wird, erst ganz am Anfang.
Darf man Angst haben in dem Moment?
Es wird sicherlich, also ich glaube, es gibt keinen Grund, ängstlich zu sein. Es wird eine Bereicherung sein, aber es wird sich auf alle Lebensbereiche, auf alle Berufsgruppen, auf alle Unternehmen grundsätzlich auswirken und es wird sicherlich zu großen Veränderungen führen.
Was denkst du, wird die größte Veränderung sein? Also in was für einem Bereich speziell? Also weil du gesagt hast, okay, eigentlich in allen möglichen Lebensbereichen, in allen erdenklichen Bereichen. In was für einem Bereich, denkst du, wird speziell die künstliche Intelligenz positive Einflussnahme haben?
Ich glaube, es werden einfach, wie wir zum Beispiel die Entstehung und Entwicklung des Internets miterlebt haben dürfen, eine ähnliche Entwicklung wird es auch in AI geben. Nur man hat ja die bisherigen Zyklen gesehen, wie viel schneller die kommen werden, wie viel schneller sie die ausbreiten werden. Das, denke ich, wird auch in AI so sein und es wird dazu führen, dass es wirklich, dass man es nicht mehr auf nur einen Bereich sagen kann, das ist in der Produktion oder wie wir es jetzt sehen in Large Language Models, sondern wenn es dann mal Richtung General AI geht, dass das einfach ein Standard-Tool sein werden, die irgendwo im Hintergrund immer mitlaufen und die einfach Optimierungen, Vereinfachungen für den End-User dann bewirken werden.
Angst braucht man nicht haben, aber was ist mit der Vorsicht?
Natürlich, also ich denke, das ist ein ganz spannendes Thema. Was passiert mit den Daten? Wem gehören die Daten? Wem gehören veränderte Daten, die aufgrund von originären Daten eigentlich wo irgendwo entstanden sind? Wem gehören Modelle, die mit privaten Daten gefüttert worden sind, aber dann eigene Daten auswerfen? Das sind sicher sehr spannende Themen. Da, glaube ich, stehen wir auch erst am Anfang. Aber eine Entwicklung wird auch sicher immer für alle Bereiche eine positive Perspektive bieten, im Sinne, weil es ganz bestimmt unser Leben vereinfachen wird. Es wird dazu führen, dass es viele Lösungsansätze für Probleme gibt, die wir jetzt eigentlich mit diesen statischen Modellen, die es bisher gegeben hat, nicht wirklich lösen können.
Was denkst du, hat die künstliche Intelligenz an Einflussnahme, wenn man es jetzt regional betrachtet? Also weil künstliche Intelligenz ist ja ein globales Thema, das beschäftigt ja eigentlich mehr oder weniger mittlerweile alle Länder. Aber wir sitzen hier in Tirol. Und welche Einflussnahme könnte das bei uns haben, für uns haben?
Ja, also da gibt es sicher ein ganzes Spektrum, sei es einfach, was ja auch schon seit sehr langer Zeit gemacht wird, ob es bei Wetterdaten sind, dass die Modelle einfach nochmal viel genauer werden, Prognosemodelle, das wird sich quasi durch alles durchziehen, das wird jeder Produktionsbetrieb, überhaupt jeder Betrieb wird auf eigentlich schon in sehr kurzer Zeit oder aktuell auf AI-Modelle zurückgreifen, die irgendwo mit verwenden. Das sind Optimierung von Patientendaten, das sind Logistikthemen. Der interessantere Teil wird sicher sein, der ganze Bereich, an den wir jetzt im Schnellen nicht denken, wo man einfach viel lernen wird, was quasi kann da aus der Optimierung und der Nutzung von so großen Datenmengen und so spannenden Modellen, was wird dadurch möglich sein?
Wenn man regionale Startups betrachtet, was für einen Beitrag leisten denn eigentlich Startups für die Regionalität?
Sicher sehr spannendes Thema. Aus meiner Sicht, also neben dem Faktor, dass es natürlich ganz, ganz klar einfach mal Innovationstreiber sind, dass sie ganz klar einfach mal Arbeitsplätze schaffen in einer relativ schnellen Zeit. Wenn man jetzt mal, es gibt da natürlich unterschiedliche Ansätze, was ist ein Startup, ist es disruptiv, wie lange gibt es, was macht's? Aber ich glaube, was ganz oft unterschätzt wird, für ein, sagen wir mal, ein erfolgreiches Startup-Ökosystem oder einen erfolgreichen Wirtschaftsraum, dauert es sehr lange, bis sich quasi so eine erste Entwicklung abzeichnet. Aber wenn dann, wie es ja früher auch war, quasi klassische Unternehmer ihre Unternehmen verkaufen und wiederum neue gründen, und das geht halt quasi in, sagen wir mal, in den Startup-Generationen manchmal doch etwas schneller, dass man nicht erst zur Pension ein Unternehmen übergibt, sondern während großen Wachstumsphasen das Unternehmen erfolgreich übergibt und dann quasi sich wieder aufmacht, was Neues zu gründen. Und daraus entsteht aus meiner Sicht ein extrem großer Wissens-, Know-how-, Expertise-Pool über diese ehemaligen Gründer, die wiederum neue Unternehmen gründen und die quasi das sehr professionell ja schon mal gemacht haben. Und das müssen nicht immer nur, wie es in den Medien so schön heißt, Unicorn-Gründer sein, sondern es können einfach Unternehmer sein, die immer wieder Unternehmen gründen.
Aber wann ist denn eigentlich für dich in deiner Definition ein Startup erfolgreich?
Das ist eine gute Frage. Also zum Ersten müsste man definieren, was ist ein Startup überhaupt? Muss es disruptiv sein? Jetzt, wir bei OnSite quasi investieren in Deep Tech Unternehmen. Das ist nochmal eine Kategorie, wo man sagt, es muss in jedem Fall disruptiv sein und soll verschiedene Technologieanwendungen ermöglichen. Wann ist ein Startup erfolgreich? Ich würde sagen, wenn es sein Geschäftsmodell am Markt reüssieren kann. Das muss kurzfristig, solange es vielleicht per Definition ein Startup ist, nicht per se mit einem positiven EBIT oder mit einem Gewinn verbunden sein, sollte aber natürlich irgendwann dann dazu führen. Aber es gibt natürlich auch erfolgreiche, sagen wir mal, Social-Unternehmen, wo auch von Anfang an die Definition, quasi was ist die Rendite oder was ist das Ziel, wo man hin will, einfach keine so vereinfachte Gewinnabsicht ist, sondern wo es einfach um andere Wertschöpfungen geht.
Ab wann ist es denn wirklich ein Startup? Also weil die Definition, ich habe jetzt vor kurzem in einem Buch gelesen, Broken Code, dass Facebook eigentlich so das älteste Startup der Welt ist, weil es ja immer noch einfach Ideen, also sie lassen sich von Ideen etwas mehr als inspirieren und versuchen das so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen. Und das hat ja auch so eine Startup-Mentalität und einfach ausbessern können wir es im Nachhinein immer noch. Wichtig ist, dass wir die Ersten sind. Das hat ja etwas mit der Startup-Mentalität sozusagen zu tun. Zumindest wird es so in dem Buch aufgegriffen. Aber viele bezeichnen sich ja auch einfach als Startup, obwohl es vielleicht kein Startup sind. Also ich habe einmal so die Begrifflichkeit gehört, innovative Geschäftsidee. dass das vielleicht unter den Startup-Begriff fällt, aber was fällt denn wirklich unter den Startup-Begriff oder was ist denn wirklich in deiner Definition ein Startup?
Also eine ganz einfache Erklärung würde man sagen, ist ein Unternehmen, das noch jung ist, also ein zeitlicher Aspekt. Ich weiß nicht ganz genau, was die Definitionen sind, aber ob man sagt, quasi jünger als 5 Jahre, das ist mal ein Kriterium, das erfüllt sein muss, um als Startup zu gelten. Es gibt dann die Begriffe wie Scale-up. Da ist es schon ein bisschen schwieriger, weil man sagen könnte, gut, ein Startup, das schnell wächst, ist vielleicht nach 3 Jahren ein Scale-up. Aber es gibt auch Scale-ups, die erst sich nach 5, 6, 7 Jahren herauskristallisieren und dann so ein Hyperscale haben. Also da ist die Abgrenzung schwieriger. Der Innovationscharakter, ja, aus meiner Sicht sollte der auf jeden Fall gegeben sein, um ein Startup zu sein. Aber wie der genau definiert ist, da ist sicher sehr, sehr viel möglich.
Wie schafft man es, innovative Köpfe in der Regionalität anzusiedeln?
Attraktive Bedingungen zu bieten. Da gibt's viele Ansätze. Wenn man zum Beispiel an Silicon Valley denkt, dann ist es sicher nicht, weil es dort jetzt landschaftlich so super, super schön ist oder schöne Berge gibt, wie jetzt zum Beispiel in Tirol. Aber da ist halt einfach ein extremer Drive hin zu Unternehmertum. Und da sitzen halt die großen Player, wenn es um wirklich Innovation geht. Aber Startups oder innovative Köpfe anzusiedeln und zusammenzubringen, kann in der heutigen Zeit, jetzt gerade quasi nach Corona, ist ja dezentrale Arbeitsplätze, Homeoffice und andere Arbeitsmodelle schon sehr verbreitet worden. Das heißt, eigentlich würde ich schon davon ausgehen, dass Österreich, Tirol im Zentrum von Europa das Potenzial hat, eigentlich ein sehr attraktiver Platz für innovative Unternehmer und Unternehmerinnen zu sein.
Denkst du, wir müssten da mehr Werbung machen in dem Bereich?
Ja, ich glaube, wir machen schon Werbung. Ich weiß nicht ganz genau, ich würde mal sagen, außen wird man wahrgenommen als Bergregion, wo es halt Skilifte und Tourismus gibt, weniger als, glaube ich, starker Wirtschaftsstandort mit guten Universitäten und wirklich Know-how. Da könnten wir sicher mehr Werbung machen, weil wir sehen in unserem Bereich, dass Firmen von Deutschland, Schweiz eigentlich Schlüsselpersonen mit großer Expertise in gewissen Feldern, zum Beispiel von Tirol, von den Universitäten und von den Ausbildungszentren abwerben, um quasi zu den großen Firmen zu gehen.
Und weil du DeepTech, beziehungsweise ihr seid ja auch in Quanten investiert, das ist ja ein passendes Beispiel, das sind ja 2 Startups heraus entstanden, eigentlich aus der Universität, oder?
Genau, ja, also das ist sicher in Österreich und vor allem in Tirol eines der Schwerpunktfelder. Das ist halt ein jetzt noch ein Nischenthema, extrem spezialisiert, aber wenn man so die österreichische Forschungsgeschichte sich anschaut, dann war Österreich immer schon in der Quantentechnologie, in der Quantenforschung forschungsmäßig sehr, 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 sehr gut dabei. Und daraus haben sich über Jahrzehnte exzellente Forschungseinrichtungen etabliert, IKOKI, wie sie alle heißen. Und daraus sind dann auch sehr, sehr spannende Unternehmen entstanden, wie etwa die Parity QC oder die AQT. Oder wir haben in ein Wiener Quantenunternehmen investiert, die Quantum Industries. Und daraus wird es meiner Meinung nach auch sicher noch weitere spannende Unternehmen geben. Da ist wiederum, da hat Österreich und Tirol zurzeit noch eine Vorreiterstellung. Da haben wir wirklich international einen kleinen, aber einen Vorsprung. Aber wir müssen wirklich aufpassen, dass wir den Vorsprung nicht verlieren.
Wie viel Vorsprung haben wir? Wie quantifiziert man das auch in der Startup-Welt? Also wie kann man das messen, wie viel Vorsprung eigentlich da ist?
Man sieht, wenn man mit diesem Thema rausgeht, dass jeder weiß, worum es geht, wenn man sich die Forschungsergebnisse auch von Firmen, die außerhalb von Österreich in diesem Bereich was machen, anschaut, kommt man immer wieder zurück quasi zu den relevanten österreichischen und Tiroler Forschungseinrichtungen, dass dort quasi auch mit Expertise aufgebaut wurde. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Kanada geht, nach USA geht, um dort eine Technologie zu verifizieren, wird es immer oder zu, ich würde sagen, zu über 90% einen Zeitpunkt geben von den Personen, die diese Firmen gründen, die diese Expertise in die Welt raustragen, wo die in Österreich oder in Tirol sogar waren, entweder da ein PhD gemacht haben, Postdoc gemacht haben, Forschungsaufenthalt gemacht haben. Das muss man quasi schon so vergleichen, wie wenn man jetzt das CERN nimmt, quasi da ist einfach wirklich Wert da. Da gibt's die Personen, da gibt's die Netzwerke. Und das Gefährliche ist aber, wenn man, wie du vorher schon gesagt hast, keine attraktiven Bedingungen schafft, und rein über die Tiroler Industrie ist das nicht möglich, weil diese Technologien für die Industrie noch nicht relevant sind, die sind noch nicht marktreif, das ist einfach so. Aber sei es eine Infineon oder sei es Unternehmen in München, in Zürich, in den USA, da gibt's Firmen, die mit diesen Technologien arbeiten und da werden einfach die Personen abgeworben und dann hat man halt quasi hier die Expertise aufgebaut, aber die Wertschöpfung wird dann woanders sein.
Ich habe jetzt eine spezielle Frage bezüglich der Universität oder den Universitäten und Hochschulen. War das geplant, dass man so ein Know-how zum Beispiel im Bereich Quanten aufbaut über Jahre und dass daraus eine Wertschöpfung entsteht? Oder ist das eigentlich zufällig entstanden, dass man sagt, okay, wir wollen etwas im Bereich Quantenforschung machen und wir wissen eigentlich gar nicht, was das Ziel ist?
Ja, dadurch, dass ich mal eine Zeit an der Universität Innsbruck auch im Technologietransfer tätig war, habe ich da einen kleinen Einblick. Ich möchte aber dazu sagen, dass ich das nicht für die Universität beantworten kann. Natürlich, aus meiner Sicht hat es quasi diese langjährige Expertise im wissenschaftlichen Bereich gegeben. Das hängt einfach an Personen wie einem Herrn Zoller, wie einem Herrn Blatt, wie einem Herrn Zeilinger. Und man muss halt, wenn man das Interesse der Universität versteht, das ist einfach quasi in Universitätsrankings zu steigen und ihre Budgets zu verbessern. Das funktioniert über große Forschungsgrants und da quasi nach dem anglikanischen Modell hat man halt Interesse auf Schwerpunkte zu setzen und wenn man quasi in einem Bereich gut ist, wird man versuchen, diesen Schwerpunkt auszubauen. Und das hat man einfach über sehr lange Zeit gut gemacht. Also da auf wissenschaftlicher Seite ist das sehr, sehr gut gemacht worden. Und deshalb gibt's quasi, sagen wir mal, diese im Quantenbereich, diese Hubs, wo Expertise ist.
Wie schafft man es, solche Forscher und Forscherinnen auch lokal anzusiedeln, weil das ist ja dann die nächste Herausforderung. Also man kann ja sagen, okay, wir wollen da Expertise aufbauen, aber dann braucht man auch die richtigen Köpfe, die was das dann auch den StudentInnen weitergeben. Und wie schafft man das? Also das hängt, alles ist ja miteinander verknüpft.
Mhm. Ja, das ist jetzt quasi ein Forschungsstandort-Thema. Ich denke, die Universitäten machen das schon gut. Es braucht natürlich immer den Willen der öffentlichen Hand, da Kapital reinzustecken. Das kann sein, wie es mit öffentlichen Forschungseinrichtungen außerhalb der Universität, wenn solche Zentren entstehen, ist das natürlich schon meist sehr gut. Und man muss halt einfach entsprechend Kapital zur Verfügung stellen, dass man halt quasi die exzellenten Forscher, die dann auch junge Talente nachziehen und halt herholen können, erst einmal incentiviert, dass die wirklich da bleiben. Das heißt, ihnen Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, Grants zur Verfügung zu stellen, Personal zur Verfügung zu stellen, dass sie das machen können, was sie eigentlich auch am besten können. Und das zieht dann nach quasi, dass man gute junge Leute bekommt, die dann wiederum jetzt aus unserer Perspektive, viele davon werden einfach schon auch sehen, okay, eine Quantenfirma, wenn dieser Markt, also diese Technologie in Richtung Markt gehen, dass es wirtschaftlich und wissenschaftlich auch interessant ist, quasi diese Forschungsergebnisse in Firmen zu überführen. Im Moment hätten wir eigentlich in Tirol, würde ich sagen, ein extrem gutes Setup. Zwar, sagen wir mal, nicht so viele Unternehmen. Es dauert natürlich sehr lang, bis man die aus den Universitäten rausspinnen kann. Aber wir hätten exzellente Professoren, wir hätten exzellente PhDs, Postdoc und sind super vernetzt. Aber man muss halt sehen, dass in den USA wahrscheinlich einfach ums hundertefach quasi Kapital in diese Bereiche geht und die werden da ziemlich schnell aufholen und uns auch irgendwann überholen. Und dann wird es nicht mehr so leicht möglich sein, Spitzenkräfte hier zu halten, wenn man quasi in den USA das Zehnfache verdienen kann.
Welche Bereiche sind noch bei uns sehr stark vertreten? Also zum einen Quanten, aber was sind noch so Themenfelder von der Universität, wo du sagst, okay, da haben wir wirklich exzellente Forschungseinrichtungen, bei denen auch wieder gute Startups entstehen können?
Ja, ich glaube, das ist ganz klar im Life Science Bereich. Gibt's auch spannende Industrie in Tirol und gibt's auf jeden Fall auch gute Klinik und sicher spannende Forschungstätigkeiten da am Standort.
Ist es möglich, dass man die Menschen mehr an den Standort bindet, in denen, dass man sagt, okay, du kannst hier studieren, aber du bist quasi noch 3 Jahre mehr oder weniger an Tirol gebunden?
Ja, das ist zum Thema der Incentivierung. Also kann ein Ansatz sein. Ich würde es aber auch nicht schlecht finden, wenn man vielleicht eher zu einem Benefit-Modell wechselt, wo man sagt, quasi, es ist interessant, hier zu sein, weil es hier interessant ist und es gibt hier tolle Möglichkeiten und weniger quasi jemanden zu binden mit einem Vertrag, wenn du da bist, dann musst du jetzt auch noch länger bleiben, sondern ich glaube, grundsätzlich ist es in Österreich, in Tirol sehr schön, recht sicher. Wo man aufpassen muss, dass man nicht den Anschluss verliert oder eigentlich wo man aufholen muss, sind halt die Zugang zu Kapitalmärkte, Unternehmertum, Gründungsfreundlichkeiten, also Themen, wo andere Länder viel, viel weiter sind wie wir.
Ihr seid ja aber nicht nur in Tirol tätig, ihr seid ja international tätig. Wie kann man sich das vorstellen? Also was machst du auch konkret bei Onsite Ventures?
Genau, wir sitzen in Tirol und der überwiegende Teil unserer aktuellen Investorinnen und Investoren kommen aus Tirol und wir sind da sehr verbunden mit Tirol und mit Österreich. Unsere überwiegenden Investitionstätigkeiten haben wir bisher außerhalb Tirols gemacht, eigentlich europaweit. Wir haben die meisten Beteiligungen im Moment in Deutschland. Wir haben 3 Beteiligungen in Österreich. Wir haben auch welche in den Nordics, in Schweden. Wir haben einige in UK und auch ein paar Beteiligungen in USA mit Teams in Europa. Das kommt einfach daher, dass wir thematische Schwerpunkte setzen. Das heißt, wir investieren die Zukunft von Computing. Und da ist ein Thema Quantencomputer, das gibt es aber auch etliche andere Themen wie Semiconductor, Halbleiter-Themen und dazu auch etliches im Tech-Bio-Umfeld, wo es um Unterstützung, Computational Unterstützung im Life-Science-Bereich geht. Und da lustigerweise gibt es manche Verbindungen zu Tirol, wo Gründer dann irgendwo anders sind, weil sie dort bessere Rahmenbedingungen vorgefunden haben, die einfach sehr, sehr gut sind, wo man dann investiert. Meine Aufgabe, weil du das gefragt hast, bei Onsite, ich habe es quasi gemeinsam mit der Jasmin gegründet. Wir sind ein kleines Team, das heißt, bei uns macht eigentlich schon jeder alles. Jetzt natürlich, wenn man als Venture Capital Fonds tätig ist, hat man sehr viele regulatorische Themen mit der Finanzmarktaufsicht Österreich und auch anderen Einrichtungen. Und dann ist es natürlich spannend, quasi im Dealflow zu arbeiten. Das heißt, Unternehmen rauszusuchen, Forschergruppen zu identifizieren, wo irgendwann spannende Ausgründungen stattfinden werden und mit denen so früh wie möglich zu sprechen, dass die wissen quasi, wenn sie den Weg aus der Universität rausnehmen wollen, dann gibt es dafür dann auch irgendwann Finanzierungsmöglichkeiten.
Welcher Bereich interessiert dich besonders?
Ja, der Thema, ich würde sagen, eigentlich alles, was wir machen. Also es ist schon quasi, das geht eben von Zukunft von Computing, wo AI auch ein Thema dabei ist, Quanten, Semiconductor und auch der ganze Life Science Bereich. Life Science ist einfach ein Riesenfeld und ja, da ist natürlich schon sehr spannend, die Entwicklungen zu sehen, wo man sagt, quasi, wie können sich gewisse Themen irgendwann in der Zukunft einfach, sagen wir mal, ganz einfach gesagt, zum Wohle der Menschheit, zur Verlängerung von Lebenszeit, zur Verbesserung von dem Wohlbefinden von Patienten, wie wird sich das dann ganz konkret auswirken?
Wenn man Geschäftsmodelle anschaut, was ist eigentlich die Kunst hinter einem Geschäftsmodell? Weil es gibt ja so viele Geschäftsmodelle und man versucht ja auch meiner Meinung nach immer neue Geschäftsmodelle zu integrieren, neue Geschäftsmodelle zu finden. Was ist deiner Meinung nach die große Kunst beim passenden Geschäftsmodell?
Spannende Frage. Also aus unserer Sicht, man muss vielleicht dazu sagen, es gibt sehr, sehr viele, auch extrem gute Geschäftsmodelle, die aber für einen Venture Capital Fonds nicht relevant sind, weil wir quasi natürlich auch diese Unternehmen irgendwann verkaufen wollen. Zum Beispiel gibt es so ein Thema, wo wir in dem jetzigen Fonds nicht investieren, aber womit wir uns beschäftigen, ob sowas interessant sein kann für die Zukunft, das sind so Fusionsreaktoren zum Beispiel, wo man aber vielleicht Richtung 2030, 2040 erst Richtung Markt geht. Das heißt, wie können da überhaupt für Investoren interessante Modelle entstehen? Da muss man überhaupt erst mal verstehen, quasi extrem langer Finanzierungshorizont und wie kann sowas für die Investoren interessant sein. Generell bei Geschäftsmodellen, die jetzt für Venture Capital Fonds relevant sind, würde ich sagen, ist eine Abwägung, wirklich ein schmaler Grat, den Weg zu finden zwischen welches Kapital ist notwendig und was ist der Wachstumsweg, also wie kann ich das Unternehmen skalieren, aber dabei nicht, zumindest ist es aktuell in dem Marktumfeld notwendig, nicht so viel Kapital zu verbrennen, dass man quasi nur auf die Skalierung Wert legt, sondern dass es auch ein gesundes Wachstum ist. Das kann in manchen Fällen dazu führen, dass das Unternehmen früher profitabel wird, aber auf Kosten des Wachstums. Das kann gerade in sehr forschungsintensiven Fällen ein Szenario geben, dass man sich schon sehr früh überlegen muss, was wollen quasi Finanzierungspartner in 3, 5, 6 Jahren an Ergebnissen sehen. Und das wird noch kein Break-Even sein, weil man da immer noch nicht am Markt ist. Aber welche Ergebnisse wollen die sehen? Was muss ich bis dorthin erreichen? Was muss ich bis dorthin geliefert haben, damit die das Unternehmen weiterentwickeln kann? Da ist man immer noch bei unseren Cases eigentlich relativ weit von dem tatsächlichen Markt weg, sollte aber im Auge haben, was wird der Markt sein. Entweder wer lizenziert die Technologie, die ich entwickle, oder was stellt das ganz genau für einen Mehrwert für den Kunden dann dar?
Werden die Geschäftsmodelle komplexer? Weil man kann ja schwer abschätzen, was in 5 Jahren ist. Also wahrscheinlich war es noch nie so schwer, vorherzusagen, wie sieht der Markt in 5 Jahren aus?
Ja, ganz ehrlich, bei den Geschäftsmodellen gibt es nicht so ganz krasse Ausreißer jetzt, die wir sehen, sondern in unserem Bereich ist es schon, also man versucht eigentlich durch Expertise gewisse Ergebnisse zu zeigen, die eine Wertentwicklung darstellen. Da ist wirklich in den Geschäftsmodellen selber, sehe ich sehr, sehr selten irgendwas wirklich komplett Neues oder komplett Disruptives.
Welches Geschäftsmodell beeindruckt dich am meisten? Also so, wenn man jetzt alle Unternehmen betrachtet, also auch zum Beispiel Airbnb oder Facebook, wo sagst du, das Geschäftsmodell, das hat schon eine ganz eigene Eleganz und da wäre ich gerne mal dabei gewesen?
Ja, man muss sagen, also ohne das jetzt zu kennen, aber natürlich, wenn man sagt, so wie es ein Meta oder Facebook gemacht hat, von einfach auf die Psychologie der Menschen zu setzen, sich selber präsentieren zu wollen und dafür sowas aufzubauen, ist schon visionär. Waren jetzt sicher nicht die einzigen, aber die haben das halt durchgezogen. Oder weil du eben Airbnb erwähnt hast, da ist es halt eher ein Plattformansatz, dass man halt sagt, man will quasi gewisse Zwischendienstleister ausschalten, ähnlich wie bei Uber, wo man halt quasi Umgehungsmöglichkeiten sucht. Definiert vom Geschäftsmodellansatz, also das sind alles hochprofessionelle Unternehmen, die das extrem gut skaliert haben, aber vom dann tatsächlichen Geschäftsmodellansatz finde ich es jetzt nicht so visionär.
Wie findet man eigentlich noch die extrem spannenden Unternehmen? Weil wahrscheinlich ist das ja auch ein hochkompetitiver Markt mittlerweile. Es gibt immer mehr Investoren, es gibt immer mehr Fonds, es gibt auch immer mehr Investorinnen. Wie schafft man es, diese goldenen Schätze noch zu finden, wo man sagt, okay, die haben wirklich Großes vor und die könnten es schaffen?
Ja, wie gesagt, man muss, glaube ich, und eigentlich, also statistisch gesehen, ist die meiste Wertschöpfung eigentlich möglich, wenn man früh investiert. Man geht natürlich ein sehr hohes Risiko ein und man muss wissen, dass sehr, sehr viele dieser Unternehmen, wenn man sehr, sehr früh investiert, sagen wir mal, wenn die Firmen gerade aus den Unis rauskommen, dass sehr viele dieser Firmen scheitern werden. Aber dafür gibt es das Potenzial, dass man manche dieser Firmen, wenn die groß werden, quasi von Anfang über einen sehr langen Zeitraum begleiten kann. Und über diesen Zeitraum gibt es dann eine extrem große Wertschöpfung. Da ist eigentlich der größte Teil der gesamten Wertschöpfung eines Unternehmens drinnen, wenn die mal am Aktienmarkt sind und auch wenn sie auf dem Aktienmarkt Top-Performer sind. Der größte Teil der Wertschöpfung ist eigentlich davor schon passiert. Wie findet man jetzt die? Man muss quasi mal identifizieren, so machen es wir, welche Bereiche werden über einen gewissen Zeitraum und da relativ quasi, wie schaut dieser Zeitraum aus? Wo wird es ein sehr großes, sagen wir mal, exponentielles Marktwachstum geben? Das ist jetzt wahrscheinlich AI und über einen längeren Horizont natürlich, um AI-Modelle überhaupt laufen lassen zu können, braucht es ja ziemlich viel Hardware. Das heißt, wir investieren auch ziemlich stark in diesen Hardware-Bereich, der hinter den AI-Modellen steht. Und da muss man wissen, quasi, wer kann wirklich disruptive Technologieansätze entwickeln. Und da wird es dann schon dünner. Da gibt es einfach gewisse Forschungseinrichtungen, die exzellent publizieren, gewisse Professoren, die schon einige gute Unternehmer hervorgebracht haben. Und mit denen kann man in Austausch treten. Also die sind ja schon sehr offen für Unterstützung. Und das sind meistens junge Forscherinnen und Forscher, die überlegen, Unternehmen zu gründen. Für die ist das auch alles sehr unsicher. Die sind sehr offen für Gespräche und für Unterstützung. Man muss halt einfach Geduld haben, mit denen früh sprechen, ihnen ehrliche Unterstützung auch anbieten. Und viele von diesen Gesprächen, die werden dann nicht zum Investment führen, weil die Firmen, also weil die Gründer vielleicht niemals ein Unternehmen starten, an den Unis bleiben. Aber das muss man halt einfach immer wieder und oft machen.
Wie schwer fällt es dir, Nein zu sagen? Oder ehrlich zu sein und zu sagen, okay, die Idee, die taugt nichts?
Ja, also auf den ersten Blick Nein zu sagen, ist leicht. Was deutlich schwieriger ist, da muss man sich auch immer selber bei den Ohren und bei den Nasen nehmen, dass man, wenn man schon viel Zeit mit den Gründern verbracht hat und sich die Technologien angeschaut hat und Referenzen und Due Diligence und sich mit den Themen beschäftigt hat über einen langen Zeitraum, dass man dann nicht sich zu sehr verliebt und sagt, boah, das ist alles top und vielleicht gewisse, sagen wir mal, Red Flags oder Themen übergeht, die aber Relevanz haben und quasi zu einem späten Zeitpunkt trotzdem noch Nein sagt. Dass man mental quasi Sunk-Costs wirklich abschreibt. Das ist gar nicht so leicht.
Aber wie gelingt es dann am Ende des Tages?
In einem Team. Also man muss ja schon auch immer rechtfertigen vor seinen Partnern. Und sagen wir mal so, wenn der Partner nicht so viel Zeit mit einem Deal verbracht hat, dann sieht er das halt einfach nur nüchterner. Oder diese Entscheidung kommt ja auch immer wieder. Also es gibt ja Folgefinanzierungen. Muss man zum Beispiel sagen, wird man sagen, exzellente Fonds haben halt dann Doppelstrukturen, dass niemals der Partner, der die Entscheidung für das erste Investment getan hat, quasi die Entscheidung für Follow-on-Investments trifft, sondern dass das komplett getrennte Strukturen sind. Ist natürlich nicht so leicht zum Umsetzen, aber würde einen frischen Blick mit einem neutraleren Entscheidungsmindset zur Verfügung stellen.
Blickst du auf vergangene Chancen zurück, die vielleicht entgangen sind?
Ja, natürlich. Wir monitoren schon den Markt jetzt nicht in einer super standardisierten Art, dass wir alle Sachen, die wir gar nicht berücksichtigt haben, weiterverfolgen, wie sie die entwickeln. Könnte man machen, sollte man wahrscheinlich auch, ist einfach sehr, sehr aufwendig, weil manche Firmen dann natürlich auch einen extrem langen Zeitraum brauchen und nur weil eine Firma, in die man vielleicht nicht investiert hat, dann doch gegründet wird und eine Folgefinanzierungsrunde macht, da ist die Reise ja noch nicht aus. Also erfolgreich ist wirklich erst, wenn es am Markt realisiert wird oder wirklich verkauft wird. Und auch bei den Transaktionen, die man so in den Medien hört, das sind ja auch nicht alles Erfolge. Also nur weil eine Firma verkauft wird, heißt es ja nicht, dass er Erfolg ist für die Investoren.
An was liegt es, dass eine Firma keinen Erfolg hat? Also liegt es dann einfach falsch eingeschätztes Marktpotenzial? Liegt es daran, dass vielleicht irgendwelche, unter Anführungsstrichen, Leichen im Keller gelegen hat, wo man drauf gekommen sind, okay, vielleicht Patentverstoß oder so etwas?
Wenn ich alle Argumente wüsste, also das würde man nicht rausnehmen, das zu kennen. Da gibt es extrem sicherlich sehr, sehr viele Faktoren und sicherlich sehr viele verborgene Faktoren. Aber ich glaube, also natürlich gibt es Fälle, wo Leichen im Keller liegen, aber die sollte man eigentlich erkennen. Also das würde ich mal als den Prozentsatz benennen, den man einfach von Haus aus ausschließen sollte. Man kann auch da Fehler machen natürlich. Schwieriger wird es einfach, es gibt immer einen Timing-Aspekt. Es gibt trotzdem auch immer mit guten Gründern und guter Technologie schon auch einen Aspekt von Glück. Gerade in der Zeit jetzt, wo der Kapitalmarkt einfach deutlich zurückhaltender ist, werden sicher viele Unternehmen zusperren, die vor ein paar Jahren noch vielleicht deutlich weitergekommen wären und am Markt reüssiert hätten. Also das muss man schon auch berücksichtigen. Aber da gibt es eine ganze Menge von Themen, die man berücksichtigen muss.
Wie siehst du die Entwicklung von Familienunternehmen? Weil die hätten ja viel geschäftliches Know-how. Die haben ja auch Eigenkapital im Normalfall. Also liegt irgendwo Eigenkapital herum. Die haben ja auch grundsätzlich viel Produkt-Know-how. Würdest du dir wünschen, dass mehr neue Unternehmen, mehr Neugründungen auch aus dem Familienunternehmen kommen? Weil ich denke mir, wir haben ja auch zum Beispiel in Tirol wahnsinnig viele Unternehmen. Also zum Beispiel Darbo ist für mich immer so ein Beispiel, die sitzen einfach in Stans und liefern bis nach Japan Marmelade oder Adlerlacke oder Riedel beispielsweise. Also wir haben ja schon hochkarätige Unternehmen da. Und würdest du dir wünschen, dass dieses Know-how, dass man da ab und zu rausgeht aus dieser Familienunternehmen-Zone und sagt, okay, wir probieren jetzt komplett was radikal Neues, oder machen die das bereits? Also ich weiß jetzt nicht, wie die Familienunternehmen zum Teil aufgestellt sind.
Also ich bin da sicher kein Experte, aber ich sehe schon, dass also auch der Nachwuchs quasi in einem unternehmerischen Umfeld auf und in einem unternehmerischen Familienhaus aufgewachsen ist und daher schon, würde man sagen, sicher ganz ein passendes Mindset hat, für selbst dann Unternehmer und Unternehmerin zu werden. Das bekommt man, glaube ich, ganz oft nicht mit, weil diese Sachen dann nicht mit dem Namen von dem ursprünglichen Familienunternehmen verbunden sind. Die heißen halt einfach komplett anders. Da sehen wir doch einige Sachen eigentlich. Und was manche auch probieren, ist quasi, sagen wir so, eine Innovationsabteilung innerhalb von einem Familienunternehmen, das einen erfolgreichen, aber meistens ab einer gewissen Größe wird ja Unternehmen zwangsläufig konservativer, weil das Unternehmen ja auch schützt und am Überleben hält. Quasi, die können ja nicht mehr komplettes Risiko fahren und jedes Projekt verfolgen, aber dass man halt sagt, dass da manche Unternehmer von der Familie hergehen und eigentlich ein Spin-off dann komplett losgelöst machen, aber eigentlich kann das später dann dazu führen, dass dieses Spin-off-Unternehmen quasi wieder integriert wird. Also das sehen wir durchaus auch.
Wir nähern uns dem Ende, Klaus. Ich habe noch drei Fragen an dich. Was war dein bestes Investment unter 50 Euro?
Mein bestes Investment unter 50 Euro war wahrscheinlich ein sehr guter Eiskaffee in einer Eisdiele.
Ah, schön. Die Antwort habe ich noch nie gehört, tatsächlich. Wie blickst du in die Zukunft?
Positiv eigentlich. Sehr positiv. Ich denke, die Turbulenzen, die es jetzt sicherlich immer noch gibt, aber die gerade die letzten Jahre mit Pandemie, man ist sich bewusst, diese Themen werden wieder kommen, Pandemien, man hat aber da sicherlich sehr viel dazugelernt. Man hat gesehen, dass jetzt ein Krieg an den Grenzen Europas die Welt auch nicht zum Einstürzen bringt. Und Zinsen gibt es auch wieder, und das hat man sich mittlerweile auch gewöhnt. Das heißt, ich blicke eigentlich dem ziemlich positiv, dass vielleicht noch ein bisschen nach unten geht, aber ich denke, relativ bald wieder nach oben gehen wird.
Ich habe da noch eine spezielle Frage bezüglich Pandemie-Life-Science-Bereich. Kann man damit dann auch Pandemien einschränken? Weil es gibt ja wahrscheinlich Vor- und Nachteile. Also Pandemien man sagt zumindest, es würde immer mehr Pandemien geben. Kann da Life Science Einflussnahme nehmen, dass es Pandemien in weniger Ausmaßen gibt oder in stark eingeschränkten Ausmaß?
Ja, natürlich. Also das ist ein super spannendes Feld. Ich würde mich nicht mit Sicherheit sagen trauen, ob nicht vielleicht eine Vogelgrippe-Pandemie schon vor unserer Tür steht oder schon die Tür überschritten hat. Aber es wird definitiv einfach aufgrund der Population und wie wir leben, man kann jetzt nicht sagen zum Alltagsgeschehen, aber das wird immer wieder kommen. Diese Themen verschwinden nicht. Ich glaube, was man aus der bisherigen oder aus der letzten Pandemie mitnehmen kann, man halt hat zum Beispiel gesehen, was eigentlich, wie schnell und wie breit dann so eine mRNA-Technologie ausgerollt werden kann. Und jetzt hat man halt, sagen wir mal, Milliarden von Beobachtungen von der Anwendung dieser Technologie. Das hätte man ohne eine Pandemie niemals gehabt. Und vielleicht führt es dazu, dass man mit mRNA einfach neue Krebsmedikamente herstellen kann.
Hohe Wahrscheinlichkeit?
In Life Science von hoher Wahrscheinlichkeit zu sprechen, ist, glaube ich, sehr gefährlich. Aber ich würde sagen, eine gute Chance und ein sehr spannendes Potenzial.
Die letzte Frage, Klaus. Was möchtest du noch sagen?
Danke. Und ich würde mich freuen, wenn Österreich und Tirol risikofreudiger wird, weil dadurch einfach auch, glaube ich, sehr, sehr viel Wert geschaffen werden kann. Und man muss nicht immer nur selbst unternehmerisch tätig sein, sondern man kann das auch den Leuten überlassen, die das gerne machen. Aber es wäre schön, wenn das Thema quasi Risikokapital in einem breiten Publikum in der Bevölkerung irgendwo Anklang findet und dass wir nicht nur quasi den ganzen technologischen Fortschritt in berissenen Bereichen, die wir in Europa haben, wo wir gut sind, US-amerikanischen Fonds überlassen, sondern dass wir da auch selber investieren in das, was wir gut können.
Da habe ich jetzt noch eine Frage. Wie lernt man denn Risikobereitschaft?
Das ist eine gute Frage. Viele würden wahrscheinlich sagen, Scheitern zu akzeptieren. Aber einfach aus meiner Sicht quasi eher Scheitern zu akzeptieren, dass das auch dazugehört, aber auf lange Sicht das Potenzial sehen, das dadurch möglich ist und sich weniger auf die kleinen oder auf die risikominimierenden und ganzen Fehlerthematik zu beschränken, weil wenn man sich nur auf die Regulierung und nur auf das Vermeiden von Risiken beschränkt, dann kann man halt auf der anderen Seite auch keine wirklich großen Chancen irgendwo mitnehmen.
Schön gesagt. Mich hat sehr gefreut, lieber Klaus. Es war ein tolles Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit. Und euch bei uns seid, dir weiterhin alles Gute. Dankeschön.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut.
Danke.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.